Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. Der Zusammenstoß zweier Eurofighter und der Tod eines Piloten beschäftigt die Öffentlichkeit. Zurzeit sucht die Bundeswehr das Absturzgelände ab. Wir berichten von dort. Außerdem, die SPD ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Eine Doppelspitze ist möglich. Die Mitglieder sollen auch befragt werden. Reaktionen von der Basis in Brandenburg haben wir gleich. Und weiteres Thema, der Missbrauchsskandal im saarländischen Homburg am dortigen Universitätsklinikum. Ein Arzt in der Kinderpsychiatrie soll sich an seinen Patienten vergangen haben. Der Absturz zweier Eurofighter gestern Nachmittag in der Müritz-Region in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Toten ist ein Tag her. Jetzt hat die Ursachenforschung und die politische Debatte um das Militärflugzeug und militärische Testflüge begonnen. Die Bundeswehr leitet die Ermittlungen, die zurzeit noch laufen. 300 Soldaten waren schon gestern vor Ort, um die Absturzregion nach Wrackteilen abzusuchen. Das Gebiet ist bis auf Weiteres zum Sperrgebiet erklärt worden. Silke Hasselmann berichtet von dort.
Bis spät in den gestrigen Abend hinein kamen die überwiegenden Geräusche über den beiden Absturzstellen von Hubschraubern der Luftwaffe. Zunächst ging es vor allem um die Suche nach den beiden Eurofighter-Piloten. Wie sich später zeigte, überlebte einer den Absturz nicht, der andere liegt verletzt im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Dann flog Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen aus Berlin kommend ein, begleitet von Generalleutnant Ingo Gerhards, der erst Ende Mai das Amt des Luftwaffeninspekteurs übernommen hat.
Den Eurofighter fliegen wir in der Luftwaffe schon seit 2004. Wir haben mittlerweile mehr als 100.000 Flugstunden insgesamt erflogen. Das ist der erste Flugunfall dieser Art, wo wir Maschine und leider ganz tragisch auch entsprechend einen Piloten, einen toten Kameraden zu beklagen haben. Jetzt beginnt die Flugunfallarbeit. Hier gilt es natürlich primär erstmal darum, den Flugdatenschreiber zu bergen und dann entsprechend auszuwerten.
Noch am späten Abend zog das zivile Polizeipräsidium Neubrandenburg die 200 Polizeibeamten ab und übergab die Untersuchung an die Bundeswehr. Seitdem sichern 300 Soldaten, darunter vor allem Feldjäger, das Gelände und Flugzeugtrümmer. Unter anderem in und um Nossentin-Hütte. Denn in einem Kornfeld am Rande dieser 500-Einwohner-Gemeinde war gestern Nachmittag einer der beiden brennenden Eurofighter aufgeschlagen. Die Nossentiner noch immer geschockt, wie Bürgermeisterin Birgit Kurt gegenüber dem NDR Nordmagazin erklärt.
Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr viel Glück, dass er auf dem Acker abgestürzt ist. Wir haben in unmittelbarer Nähe ein Wohngebiet, einen Kindergarten. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Und auch die Einwohner haben sich genauso Gedanken gemacht, dass wir wirklich einer Katastrophe entgangen sind.
Kein Wunder, dass viele Eltern ihre Kinder heute nicht in die Kita gebracht haben, sondern zu Hause ließen. Denn manche Kinder hatten den Absturz des einen brennenden Eurofighters vom Kita-Fenster aus beobachtet. Zudem wurde heute Morgen nur 40 Meter von den Spielgeräten des Kindergartens entfernt ein Wrackteil gefunden. Dass Eurofighter über ihr Gebiet krachen und das mitunter in Überschallgeschwindigkeit, keine Seltenheit, sagen die Bewohner der Region zwischen Waren an der Müritz und Malchow am Flesensee. Weil diese Region reich an Gewässern und relativ arm an Menschen ist, zählt sie zum Übungsgebiet des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff, das in Rostock-Lage stationiert ist und sämtliche deutschen Eurofighter-Piloten ausbildet. Dort, auf dem Fliegerhorst, herrschen heute ebenfalls noch Schock und Trauer vor. Doch eine Frage drängt sich mehr und mehr in den Vordergrund. Welche Rolle mag die Einsatzbereitschaft von Technik wie Piloten bei diesem Unfall gespielt haben? Der Grund? Generell leidet die Luftwaffe unter der 2011 geänderten Beschaffungsstrategie der Bundeswehr. Der zufolge werden grundsätzlich keine Ersatzteile mehr auf Vorrat gelagert, sondern erst dann bei der Industrie bestellt, wenn das Fluggerät bereits reparaturbedürftig ist. Die Lieferung dauert jedoch in der Regel viele Monate. In dieser Zeit stehen die Maschinen statt zu fliegen.
Das hat dazu geführt, dass wir nicht die erforderliche Anzahl an Flugstunden für die Luftfahrzeugbesatzung bereitstellen konnten, was natürlich auch zu Fähigkeitseinbußen geführt hat. Das muss man ganz klar attestieren.
Sagt Gero von Fritschen, Dienststellenleiter auf dem Fliegerhorst Lage, wo derzeit von 25 Eurofightern 8 als sogenannte Langzeitsteher nicht einsatzfähig sind. Zwar habe sich die Ersatzteilbeschaffung in letzter Zeit verbessert, sagt er, aber
wir hier in Lage konnten auch in den vergangenen Jahren ein Flugstundenkontingent verzeichnen, was uns grundsätzlich in die Lage versetzt hat, die Ausbildung hier durchzuführen. Aber es hat nicht dazu gereicht, um uns in dem Maße weiterzubilden, wie wir das für erforderlich halten.
Heute erklärte die Luftwaffe, dass der überlebende Soldat ein erfahrener Eurofighter-Pilot und Fluglehrer sei, der bereits mehr als 3.500 Flugstunden absolviert habe. Der tödlich verunglückte Pilot hatte gerade seine Grundausbildung in Spanien abgeschlossen und befand sich in der sogenannten verbandsinternen Aus- und Weiterbildung am Standort Lage. Auskunft über dessen absolvierte Flugstunden machte die Luftwaffe nicht. Noch ist völlig unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Stand der Einsatzbereitschaft und der gestrigen Kollision in der Luft gab. Doch die Diskussion über das generelle Thema Ausrüstung, Beschaffung, Sicherheit läuft bereits. In Berlin, wo der AfD-Bundestagsabgeordnete Holm aus Mecklenburg-Vorpommern heute entsprechende Fragen beim Bundesverteidigungsministerium einreichte, aber auch im mecklenburgischen Nossentin, das nur knapp an einer größeren Katastrophe vorbeischrammte. Bürgermeisterin Birgit Kurt.
Auf dem Sportplatz wurden auch Trümmerteile gefunden. Wir haben am Wochenende die Landesmeisterschaften im Fußball, Ü35 und Ü50. Nun müssen wir erst mal sehen, der ist abgesperrt. Wir müssen heute erst mal erfragen, wie lange der gesperrt ist und dann den Landesfußballverband darüber informieren, dass eventuell diese Landesmeisterschaften abgesagt werden müssen.
Sagt die Bürgermeisterin Birgit Kurt. Betroffenheit nach dem Absturz zweier Eurofighter. Silke Hasselmann berichtete. SPD ist zumindest einen kleinen Schritt weitergekommen bei ihrer Suche nach einem oder einer neuen Vorsitzenden. Gestern hat die Parteispitze beschlossen, dass eine Doppelspitze möglich sein soll und dass es eine Mitgliederbefragung geben soll. Die SPD-Politikerin und ehemalige Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, Gesine Schwan, war heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk im Programm. Und auf die Frage, ob sie für den SPD-Vorsitz kandidieren würde, antwortete sie:
Wenn die Bitte an mich herangetragen würde und wenn sie auch eine erhebliche Unterstützung hätte, das hat keinen Sinn, wenn das Individuen machen, dann würde ich das tun.
Immerhin, Gesine Schwan ist eine der Ersten, die seit dem Rücktritt von Andrea Nahles vor 3 Wochen eine Kandidatur zumindest nicht ausschließt. Wie sind die Reaktionen der SPD-Basis auf dieses Verfahren der Suche nach einem neuen Chef? Vanja Budde hat sich in Brandenburg umgehört.
Der Vorsitzende der Potsdamer SPD ist kein in Ehren ergrauter Sozialdemokrat, sondern erst 29 Jahre alt. Diplomjurist, der gerade fürs Staatsexamen büffelt. David Kolesnik ist aufgeschlossen für Neues, sieht die nun mögliche Doppelspitze für die Bundes-SPD erstmal positiv.
Weil es, glaube ich, wichtig ist, auch diese Aufgabe so ein bisschen breiter aufzustellen und einfach auch 2 Menschen dazu haben, die die Sachen dann betrachten und dann auch zusammen Entscheidungen treffen müssen. Denn in den meisten Fällen kann dann natürlich nur was Besseres rauskommen, als wenn es einer alleine macht.
Zum Beispiel die einsame Entscheidung von Andrea Nahles, die Beförderung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ins Bundesinnenministerium mitzutragen. Das wäre einem Team wahrscheinlich nicht passiert, meint David Kolesnik. der überdies auf Erfahrungen mit Doppelspitzen zurückblicken kann.
Wir haben ja seit kurzem bei uns in der Stadtfraktion auch eine Doppelspitze. Eine Frau und ein Mann führen gemeinsam die SPD-Stadtfraktion. Bei mir selbst, ich war ja hier in Potsdam-Babelsberg lange Vorsitzender der SPD, da ist auf mich auch eine Doppelspitze gefolgt. Muss jetzt nicht auch auf Bundesebene funktionieren, aber es ist, glaube ich, grundsätzlich sehr positiv, einfach schon um sicherzustellen, dass auf manche Entscheidungen, manche Dinge dann doch mehrere Menschen nochmal draufschauen, die auch diese Entscheidung treffen müssen.
Eine Doppelspitze wie bei den Grünen allein sei aber kein Allheilmittel, betont Kolesnik. Ebenso wichtig wie die Suche nach einer neuen Führung sei es, die eigentlichen Probleme der Partei anzupacken.
Nämlich, wie die SPD eigentlich Vertrauen zurückgewinnen kann und wie die SPD wieder deutlich machen kann, was eigentlich ihre eigentlichen Kernthemen sind und was sie davor hat, dass die Menschen dann, wenn sie die Kreuze machen, auch Vertrauen zur SPD haben, weil das kommt ja nicht alleine weg, weil da plötzlich zwei sind statt einer.
Grundrente, bezahlbare Mieten, Schutz vor Betrug durch Konzerne wie Volkswagen, das Soziale sei von jeher und nach wie vor die Kernkompetenz der SPD, betont auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der sich in gut 2 Monaten zur Wahl stellen muss.
Die SPD muss aber mit eigenen Themen auch mutiger nach draußen gehen. Die SPD muss Themen durchtragen. Für uns auf Landesebene spielt diese Frage, den Menschen die Sicherheit zurückzugeben, ihnen das Zukunftsvertrauen zurückzugeben, eine riesengroße Rolle. Das ist natürlich zuallererst auch eine Aufgabe für die Bundesebene.
Woidke begrüßte das dort neu beschlossene Verfahren, die Mitglieder bei der Suche nach einer künftigen Parteiführung zu beteiligen. Er erwarte eine faire, transparente und mitreißende Diskussion um die richtigen Themen und die besten Köpfe. Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn teilte mit, es werde Zeit für jemanden aus Ostdeutschland an der Parteispitze. Der Potsdamer SPD-Chef David Kolesnik lobt die Bereitschaft der SPD-Politikerin Gesine Schwan zu einer Kandidatur, wollte sich aber noch nicht auf einen Namen festlegen. Das gelte auch für Kevin Kühnert, der als Juso-Chef aber einen guten Job mache.
Wichtig ist, glaube ich, dass eine Vielfalt besteht in dem Sinne, dass man auch wählen kann. Dafür ist natürlich wichtig, dass sich jetzt im Zweifel niemand ziert, sondern man erstmal mutig ist und ins Verfahren geht und man nicht von vornherein ausschließt, wer da sollte sich bewerben, wer sollte es nicht tun. Dass es im besten Fall, sage ich mal, 2 Männer und 2 Frauen jeweils gibt, wo man dann auswählen kann, wen man da haben möchte. Und dann kann das, glaube ich, was Gutes werden.
Die neue Bundesspitze soll im Dezember bestimmt werden. Zu spät, aus Sicht der Brandenburger Sozialdemokraten. Bis zur Landtagswahl ist nicht mehr viel Zeit. Und der Zustand der in Umfragen auf traurige 12% herabgesunkenen Bundes-SPD, der ist alles andere als hilfreich.
Ich bedauere in dem Sinne, dass nicht die Möglichkeit besteht, eben über das Eigentliche zu sprechen, sondern es überlagert ja immer wieder viel anderes, indem so eine Personaldebatte aufgemacht wird. Und im September sind Landtagswahlen in Brandenburg. Und was wir da natürlich nicht brauchen, ist eine Partei, die sich mit sich selbst beschäftigt.
Stimmen und Stimmungen in der Brandenburger SPD vor der Landtagswahl und vor der Suche nach einer neuen SPD-Spitze, Vanja Budde berichtete. Ein Missbrauchsskandal erschüttert das Universitätsklinikum des Saarlandes. In der Kinderpsychiatrie in Homburg soll sich ein Assistenzarzt jahrelang an Kindern vergangen haben. Der Arzt, der inzwischen verstorben ist, soll nicht notwendige Untersuchungen im Intimbereich der Kinder vorgenommen haben. Es hatte bereits Ermittlungen gegen den Mediziner gegeben, doch waren die nach dessen Tod eingestellt worden. Und erst jetzt, 8 Jahre später, nach einem Bericht des ARD-Magazins Monitor, werden die mutmaßlichen Opfer und ihre Eltern informiert. Tonja Koch berichtet.
Ereignet haben sich die Vorgänge zwischen 2010 und 2014. Die Universitätsklinik war nach einem anonymen Hinweis, der Arzt zeige ein distanzloses Verhalten gegenüber seinen kleinen Patienten, auf den damals 30-jährigen Assistenzarzt aufmerksam geworden. Eine interne Überprüfung hatte wohl Anhaltspunkte dafür geliefert, dass der Arzt Untersuchungen durchführte, die medizinisch nicht geboten waren. Schließlich brach das Klinikum eine fristlose Kündigung aus und befasste die Staatsanwaltschaft mit 34 Verdachtsfällen. Allerdings haben weder die Klinik noch die Staatsanwaltschaft die Eltern der Betroffenen, die überwiegend zwischen 5 und 8 Jahren waren, seinerzeit über die Verdachtsmomente informiert. Begründet wird dies vom ärztlichen Direktor der Universitätsklinik, Professor Wolfgang Reit, heute mit dem Schutz der Kinder.
Grundlage ist, dass den Kindern das selbst ja nicht aufgefallen ist, dass das eine sexuelle Handlung an den Kindern ist. Für die Kinder war das eine Untersuchung, wie man es normalerweise auch macht. Ja? Aber das wurde von vielen wahrscheinlich nicht einmal als sexuelle Handlung empfunden, sondern als ganz normale klinische Untersuchung.
Ob es tatsächlich so war, weiß auch die Klinik nicht. Aber die handelnden Ärzte haben sich in der fraglichen Zeit dazu entschieden, das Kindeswohl in dieser Weise zu interpretieren und haben Eltern und Erziehungsberechtigte über die möglicherweise sexuell motivierten Untersuchungen im Unklaren gelassen. Professor Reit von Haus aus Radiologe hätte nach eigenem Bekunden wohl anders gehandelt. Er hat nun als verantwortlicher Klinikleiter eine interne Untersuchung angeordnet.
Warum das so gemacht worden ist und nicht anders, das ist etwas, was wir natürlich intern auch noch mal klären müssen.
Auch die Staatsanwaltschaft hat zunächst nur in 3 Fällen informiert, die sich außerhalb des Klinikums zugetragen haben, mutmaßlich im Umfeld eines Sportclubs. In diesen Fällen habe sich der begründete Anfangsverdacht bestätigt, in den anderen nicht, erläutert der leitende Staatsanwalt Michael Görlinger.
Wir haben dafür keine Rechtsgrundlage zum damaligen Zeitpunkt gesehen. Es sind ja die Vertreter 3er Kinder, hinsichtlich derer sich Tatvorwürfe konkretisiert hatten, informiert worden. Im Übrigen ist nach unserer damaligen und auch heutigen Wertung keine Tathandlung so konkret fassbar geworden, dass wir diese Kinder schon als Verletzte im Sinne der Vorschriften der Strafprozessordnung hätten ansehen können und dann Informationen hätten geben können.
Dann stirbt der Arzt völlig unerwartet. Ein Suizid als mögliche Todesursache wird ausgeschlossen und die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein.
Dann durften wir nicht mehr ermitteln. Der Tod des Beschuldigten ist ein Verfahrenshindernis und damit ist das Ermittlungsverfahren zwingend einzustellen.
Erst durch einen Zufall erfährt die Rechtsaufsicht des Klinikums das saarländische Wissenschaftsministerium von den Vorfällen. Das Ministerium lässt daraufhin im April dieses Jahres untersuchen, ob es tatsächlich der richtige Weg war, die Betroffenen auch ohne Belege für strafrechtlich relevante Missbrauchshandlungen nicht zu informieren. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass Information geboten war und auch heute noch ist, Annette Groh, Vertreterin des Ministeriums.
Die Empfehlung des Gutachters zielt auch auf die heutige Situation ab. Er argumentiert unter anderem eben auch damit, dass mittlerweile die Betroffenen auch ein Alter erreicht haben, wo damit zu rechnen ist, dass sie das Erlebte verarbeiten können.
Überdies hat das Ministerium ein Disziplinarverfahren gegen einen leitenden Mitarbeiter des Klinikums eingeleitet. Um wen es sich dabei handelt, ließ die Behördenvertreterin offen. Inzwischen hat die Klinik versucht, zu allen Betroffenen Kontakt aufzunehmen und das persönliche Gespräch zu suchen. Nicht in allen Fällen ist das bislang gelungen. Und eingeschaltet ins weitere Verfahren ist auch die Opferorganisation des Weißen Rings. Der Landesvorsitzende Gerd Müllenbach hat wenig Verständnis für die seinerzeit gewählte Problemlösungsstrategie.
Die Klinik hätte, denke ich, die Patienten informieren müssen. Denn die haben nach unserem Gesetz auch einen Rechtsanspruch auf diese Informationen. Und das Patientenrecht hat sich seit 2013 massiv zugunsten der Patienten verändert. Und es gibt keinen vernünftigen Grund für einen behandelnden Arzt mehr, diese Patienten über bestimmte Umstände nicht zu informieren.
Stellungnahme des zuständigen Klinikarztes aus Homburg zum Missbrauchsskandal. Tonja Koch berichtete.